Psalm 117, Kapitel 4. Drittens. Der König und seine majestätische Macht. Danach sah ich und siehe. Nachdem Johannes den Allheiligen erkennen durfte, in Klammer, Kapitel 1, und aus dem Schreibauftrag an sieben Gemeinden, deren gerechte Spiegelung auf Erden sieht, in Klammer, Kapitel 2 bis 3, wird er mit dem Reich vertraut gemacht. Nicht nur die allgemeine Reichseinteilung und was mit ihr zusammenhängt, soll er sehen und verkünden, sondern ebenso die engere Umgebung des Allmächtigen. Dass nicht nur er es haben soll, geht aus dem meist überlesenen Wort hervor. Danach sah ich und siehe, was er gesehen hat, können jene sehen, die die Offenbarung anerkennen. Wird das vorerst nur ein Verborgenes in ihrem Geiste sein, ein Erkennen himmlischer Dinge, so schließt gerade die Erkenntnisschau die Heilsverwahrung ein, die Johannes durch die Bildschau überkam. Eine Tür war aufgetan im Himmel. Eines der vier Tore, das dritte ist gemeint, die Heilandstüre der Erlösung, die zum Gnadenstuhle führt. Vor Satanas Fall bedeuteten alle vier die Sichtbarkeit des ewig heiligen Ur. Für die Gestürzten wurde sie danach geschlossen, bis zu dem es ist vollbracht. Johannes sieht von seiner Zeitwarte aus, weder Gegenwärtiges noch Künftiges, sondern das Geschehene, was nebenher die miterlebte Jesuzeit betrifft, soweit es sich auf eine Tür war aufgetan im Himmel bezieht. Er darf, schöpfungsweit rücksehend, erkennen, dass die gezeigte Herrlichkeit, das ganze Reich als Reichtum, Reichgut, ihm schon einmal sichtbar war. Er sieht nicht nur die Majestät, er erblickt auch deren ausstrahlende Machtherrlichkeit aus und vor dem Stuhl, jene der Diener, der ebenfalls Getreuen. Dass die sieben Geister, die vier Tiere, die Ältesten und die noch nicht erwähnten 144.000, dazu die Schar der Äonen, die alle als Mitopferträger zur Materie kommen, unmöglich solche Herrlichkeiten mitvertreten könnten, wenn auch sie erst vom Augenblick der aufgetanen Heilstür an mit der königlichen Macht vertraut worden wären, ist wohl ohne weiteres einzusehen. Auch wäre ihnen dann die feierliche Anbetung niemals so hergelungen, wie Johannes sie im selben Bild erleben darf. Daraus ist zu schließen, dass Johannes die Wiederinbesitznahme jener Reichsherrschaft vom bisher verborgenen Anfang des Liebetages sieht. Das Infinitum ist der Himmel dieser Strahlung. Der Seher hört die erste Stimme, die er anfänglich mit einer Posaune vergleicht. Die Stimme des Ersten, des A und O. Posaunen haben den weitaus mächtigeren Klang gegenüber Einzeltönen anderer Instrumente. Nicht umsonst die Posaunen von Jericho, in Klammer Josua 6, 1-5. Johannes kommt die Stimme, deren Schallraum und Zeit und die Erde beben macht, so gewaltig vor, dass er sie nicht anders zu benennen weiß. Diese Stimme gebietet: Steig her, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Der Hinweis trägt ein Geheimnis, denn was umfasst das diesem? Was hat der Heilige damit gemeint? Kann das gezeigt werden, so ist das nach geschehen zu erkennen. Es ist zu des Johannes eigener anschließender Mitteilung vorauszugreifen. Und alsbald war ich im Geist. Er war ja während der gesamten Offenbarungszeit im Geist. Auch die erste Stimme als Posaune und deren Befehl, herzusteigen, gleich heraufzukommen, konnte er im menschlichen Bewusstseinszustand nicht erhalten. Demnach erlebt er jedes Mal zwei Arten des im Geist. Die erste Art ist das Sich-Lösen seiner Seele vom irdischen Bewusstsein, was größtenteils die eigene Aufgabe ist, die er Kraft der Überwindung und des treuen Zeugnisses über Jesus bewältigen kann. Ist er in den ersten Geistzustand, nämlich in seinen persönlichen, gelangt, so folgt ohne weiteres die zweite Art. Das heißt, sein Geist wird in das Reich des Lichts geführt. Das meint Johannes wirklich mit dem »Und alsbald war ich im Geist«. Was er sieht, hört und dann zu verkünden hat, ist nach zwei Darstellungen auszuwerten. Genauso wie er vom ersten zum zweiten Geistsein übergeht. Die Bilder verkörpern zwei Schauungen. Zuerst erscheint ihm die Urewigkeit, das Bleibende, das im Majestätsnamen Ich war, Ich bin, Ich werde sein, die Wurzel hat. Schlichtweg ist es das Bild Wahrheit. Dem Grundbild entsteigt die jeweilige Zeitschau, die einer der drei Zeiten gilt: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, je nachdem ein Bild das Werk betrifft. Das Zeitbild ist das Sekundäre, den Menschen auch nur so verständlich, und weil im zweiten Geistsein, also in seiner überirdischen Bewusstseinssphäre, der Gottesseher jede Schau erhält. Und so führt der Weg zu einer Offenbarungszinne. Was nach diesem geschehen soll, enthält zwei Zeiten. Da Johannes durch die Gnadentür die ewige und die begrenzte Zeit und die sich abspielenden Schöpfungsepochen sieht, wirkt zuerst in diesem das ewige Geschehen. Die Stimme sagt also: Ich will dir zeigen, was geschah, was geschieht und noch geschehen wird. Das Nachgeschehene ist daher nur ein Zukunftsbild. In der Offenbarung des Königs und der feierlichen Anbetung am Stuhl zeigt sich das Vergangene, soweit es Zeitliches betrifft. Die Reichs- und Rechtsherrlichkeit im Sinne des ganzen Schöpfungstages ist fortdauernd, das sich entsprechend den jeweils geistigen Vollendungen so oft wiederholt, so oft den Lichtkindern Gelegenheit geboten wird, solche Anbetungen darzubringen. Und siehe, ein Stuhl war gesetzt im Himmel, und auf dem Stuhl saß einer. Der Stuhl ist erläutert, aber es sitzt einer darauf, nicht irgendjemand, sondern der, dessen Stimme spricht: Steig her, doch das Wichtigste. Auf dem Stuhl ist eine Person, nicht mehrere, nur die Majestät, die sich Amen und den treuen, wahrhaftigen Zeugen nennt, der Allheilige, Ur-Immanuel. Das beweist Johannes aus der Darstellung von Offenbarungsbildern. Ihn zu beschreiben, fällt dem Seher schwer. Ach ja, die wunderbare Feierlichkeit, der Glanz der Ursonne, Strahl und Widerstrahl. Welch arme Menschenzunge kann das künden? Johannes fand wohl kaum Gelegenheit, den billigen Flitter der Weltkönige zu betrachten. Er hat keinen großen Wortschatz, um den Glanz des Himmels darzutun. Also sagt er nur: Der da saß, war gleich anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder. Damit vergleicht er kaum den einen mit den Farben, als mehr mit der Echtheit dieser Steine. Daher auch: Ein Regenbogen war um den Stuhl, gleich anzusehen wie ein Smaragd. Er möchte gern den Menschen diese Herrlichkeit vermitteln, in sie den empfangenen Eindruck brennen, wie ihn sein Herz als Brandmal trägt. Das ist's, weshalb er Symbole wählt. Auch Isai, der dieses Bild gesehen hatte, fand wenig Worte und sprach daher nur vom hohen, erhabenen Stuhl, dessen Saum den Tempel füllt. In Klammer, Jesaja 6, 1. Jaspis und Sarder bedeuten Herrschaft und Herrlichkeit, deren umfassende Macht, Kraft, Gewalt und Stärke im Regenbogen gleich sieben Geister Gottes dominieren. Smaragd heißt Hoffnung, zumal auf den künftigen, den kommenden Heiland, auf den alle Hoffnung gesetzt ist. In Klammer, Jeremia 17, 13, 1. Petrus 1, 3. Das fünfte Kapitel ist ihm gewidmet. Weiter geschieht Gewaltiges. Um den Stuhl waren 24 Stühle, darauf die Ältesten, mit weißen Kleidern angetan und goldene Kronen auf ihrem Haupt. Erst nennt Johannes die 24 Stuhlältesten. Er muss sich an den Glanz gewöhnen, muss gewisser Art von außen her ins Innere dringen, wenn er auch vor dem Ursmajestät beschrieb, soweit er das vermochte. Es zeigt sich gleich, dass sein Geist nur allmählich aus aller Wunderherrlichkeit die einzelnen der Stuhlherrschaft zunächst befindlichen Dinge bemerkt. Die Ältesten werden daher später erklärt. Der Stuhl tritt ohnehin in eine weitere Enthüllungsphase ein, denn vom Stuhl gingen aus Blitze, Donner und Stimmen, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Stuhl, welches sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Stuhl war ein gläsernes Meer gleich dem Kristall, und mitten am Stuhl und um den Stuhl vier Tiere, voll Augen vorn und hinten. Blitze, die Ursache, Donner, die Wirkung. Vom Herrschaftsstuhl geht eine Ursache aus, die sofortige Wirkung nach sich zieht und die nicht an den Stuhl gebunden ist als unerkennbar Heiliges. Nein, die Stimmen verkörpern Ursache und Wirkung. Es war Urs Sache, zu werken und zu schaffen. Dazu nahm er seine Sache, Stoff und Kraft. Die Sachdarstellung seiner innerpersönlichen Angelegenheit erzielte demzufolge eine Wirkung, die im unmittelbaren Zusammenspiel mit der Ursache Sicht und hörbar wurde, angezeigt in Blitz und Donner. Die Wahrheit dieser Schöpfung wird durch Stimmen bestätigt, nicht sinngemäß beglaubigt, denn ihre Beglaubigung liegt in der Rechten des, der auf dem Stuhle sitzt, in der allmachtsvollen Rechtskraft. Wie der Schöpfer durch sich selbst Betätiger des Werkes ist, so das Werk durch seine Existenz Bestätiger des Schaffers. Die Rechtskraft und Reichsherrlichkeit des aus diesen manifestierten Reichs sind gegenseitige Zeugen. Davon künden zuerst die Stimmen derer, die Johannes an und vor dem Stuhle sieht. Die Fackeln betreffen die Engelsfürsten, ihr Feuer das besitzende Urleben. Deshalb sind sie die Sterne, Geister, Fackeln und Leuchter in Gottes Recht. Auch sie haben ihre Stühle gleich Mitherrschaft. Johannes erwähnt zwar nichts, nur nicht, weil sie nicht existierten. Denn vom Stuhl aus gingen Blitze, Donner, Stimmen und sieben Fackeln wie mitten am Stuhl und um ihn. Die vier Tiere stehen. Fackeln und Tiere gehören zum unmittelbaren Machtbereich des Urstuhles. Der Seher nennt nur die Engelsstühle nicht. Er hat sie richtig in den einen Machtstuhl einbezogen. Demnach sind die sieben Fürsten in Klammer Fackeln und vier Wächterengel in Klammer Tiere Urs Hauptoffenbarung, das heißt, Er besitzt sieben Eigenschaften und hat des Kindwerkes wegen sich in hochheiliger Verwesenheit dargestellt, entsprechend von 4 Jahren, die aus dem Atma nur in ihm die erste, die viergeteilte Zeitschöpfung war. Daraus kamen das Gedanke und das Wort Urjahr hervor und nun das Jahr der Tat, sichtbar gemacht, das in seinem ersten Wochenablauf begriffen ist. Die jetzige Schöpfung ist der 6. Tag davon. In Klammer 1. Mose 1, 31. Ein Gedanke gebiert das Wort, das die Tat. Und jede Tat hat ihre Folge. Himmlisch freilich im Reichsgut, im Reichtum, materiell gut wie böse. Ist das Werk der Tat vorbei, schließt sich ein Jahr der Folge an. Diese Anmerkung soll späteren Bildern bezüglich der 7 Geister und 4 Tiere eine klare Lichtlinie formen helfen. Eine Spaltung Urs oder mehrere Gottpersonen sind dadurch nicht gegeben. Hesekiel, Daniel, Sacharia sehen des Allmächtigen Einheit und verschiedene Offenbarungsarten. Sacharia nennt einen Leuchter, dessen Schale 7 Lampen mit je 7 Röhren hat. In Klammer Sacharia 4, 2. Der Leuchter ist der Herr, die Einheit seines Lichtes. Irdisch stünde ja ein Leuchter auf der Schale. Hier ist es umgekehrt. Ur trägt sein Werk. Er ist das Fundament. Darum hier die Schale auf dem Leuchter. Die Lampen an der Schale sind seine 7 Geister. Die Röhren bedeuten, jede Eigenschaft hat Anteil an den übrigen, wodurch ihre Einheit, zumal die Urvollkommenheit, vermittelt wird. Er hebt nie nur einen Strahl hervor, obgleich er für die Kinder oft nur einen repräsentiert. Lampe und Röhre gelten als Weiterleitung. Sie nehmen aus der Ureinheit die Schöpfungsgestaltung und erfüllen Raum und Zeit, Einzelwerke wie auch die Urjahre. Sie verkörpern das Licht des Leuchters als Lampen und leiten es als Röhren weiter. Hesekiel kennt die 4 Tiere. Jedes mit 4 Angesichtern und 4 Flügeln. Daneben noch ein Rad, anzusehen wie 4 Räder, die genauso wie die 4 Tiere laufen. In Klammer Hesekiel, Kapitel 1 und 10. Johannes gibt jedem Tier 6 Flügel. Allein. Die Einheit der 4 Tiere, in Klammer ein Rad, sieht Sacharia als 4 Flügel, in Klammer 2 Paare, gleich Werkmeister und Werk, ihre gegenseitige Vertretung, Johannes als 3 Paare. Isai bestätigt die 6 Flügel, in Klammer Jesaja 6, 2. Daniels 4 Tiere, in Klammer, Daniel, Kapitel 7, sind nicht auf die vorgenannten anzuwenden, weil sie ein weltliches bedeuten, das seinen himmlischen Ursprung größtenteils vergessen hat. Statt für das Reich zu wirken, nimmt man das Mal des Tieres an. In Klammer, Kapitel 13. Vor dem Stuhl war ein gläsernes Meer gleich dem Kristall. Des Schöpfers Herrlichkeit ist wunderbar gezeichnet, und nicht nur über ihm erhoben wie die Schale an dem Leuchter, sondern auch zu seinen Füßen ausgebreitet, dass er es vor Augen hat. Es kann ihm nichts entgehen, was das Meer betrifft. Gläsern heißt Stabilität trotz größtmöglicher Bewegungsfreiheit. Doch etwas Ursächliches ist zu beachten. Die Weltmeere sind, bis auf die Oberfläche, undurchsichtig. Dem gläsernen Meer sieht man bis auf den Grund. Also, gleich dem Kristall. War das Werk vor Sadanas Erhebung, wie es vom Reichsbild schon verkündet ward. Königlich ist es in seiner Grundtiefe aufgebaut und wird durch das, es ist vollbracht, offenbart. Am Tagesende wieder allen sichtbar sein. Ja, geschliffen wie Kristall. Die Schöpfungsfarben spiegelnd, so liegt es vor dem Gnadenstuhl. Wer an das gläserne Meer gelangt, auch im Herzen, sieht die Urewigkeit in Raum und Zeit. Und mitten am Stuhl, gleich inmitten der Herrschaft des personhaften Ur, und um den Stuhl vier Tiere, gleich eigenbewusste Persönlichkeit der Wächter Engel, die übertragene Mitausübung einer Rechtskraft. Voll Augen vorn und hinten bekräftigt ihre ganz besondere Stellung. Sie symbolisieren Urs Augen, darum auch vorn und hinten, wie Hesekiel die vier Räder zeichnet. Wenn sie gehen sollten, konnten sie nach allen ihren vier Seiten gehen und mussten sich nicht herumlenken, wenn sie gingen. In Klammer, Hesekiel 1, 17. Vorn und hinten ist auch das A und O. Das erste Tier war gleich einem Löwen. Warum tut der Seher die ihm enthüllte heilige Vierwesenheit als Tiere kund? Denn dass er keine solchen sah, ist ganz gewiss. Außerdem sagt er nicht, das erste Tier war ein Löwe, was natürlich ausgedrückt sein würde, wären es in Wahrheit Tiere. Nein, nur gleich einem Löwen. Ein Großtier ist dem Menschen überlegen. Selten gelingt es nur mit körperlicher Kraft zu überwinden. Johannes sieht so mächtige Gestalten, die er nicht anders zu vergleichen weiß, wie er auch die sieben Geister, die Sterne, Fackeln, Leuchter erst im weiteren Verlauf als sieben Engel kennenlernt und nachdem er sich an die Reichsart gewöhnt hat. Das erfolgt eigentlich erst dann, wenn die Reichsvertreter die Rechtsausübung beim Öffnen des siebenten Siegels übernehmen. In Klammer, Kapitel 5, 1, 8, 1. So auch bei den Tieren. in Klammer, Kapitel 7, 1, 9, 14 bis 15. Er hält aber später an den Vergleichen fest, wie er die Hauptgruppen als Macht, Kraft, Gewalt und Stärke jetzt erblickt. Löwe, ein König der Tiere. Davon ausgehend erkennt Johannes. Ur offenbart sich als der Herrschende. Für das Reich verkörpert sich die Schöpfermacht in den einem Löwen gleichenden Engel. Es bedeutet Souveränität. Hesekiel sagt sogar, anzusehen wie Menschen und wie feurige Kohlen, vorn einem Menschen, rechts einem Löwen, links einem Ochsen und hinten einem Adler gleich, bei allen vier Tieren. In Klammer, Hesekiel 1, 5 bis 13. So ist ihre einheitliche Herrschaft hinlänglich bewiesen. Das andere Tier war gleich einem Kalbe. Das soll kein junges, noch schwächeres Gebilde sein. Vielmehr besagt die Schau, dass aus einem mächtigen hervorgegangenen. Hesekiel bestätigt das mit gleich einem Ochsen. Aus einem mächtigen gekommen und ihn verkörpernd. Das gilt auch den übrigen Tiergestalten. Der Schöpfer war und schuf. Urewigkeit in Raum und Zeit. Denn kein anderes bestand, da erst kein Geschöpf vorhanden war, dem die Offenbarung gelten konnte. Doch nachdem die sieben Großengel geboren waren, ging aus Ur über das Schöpferprinzip die zweite Wesenheit, der Priester in der Kraft, heraus, der mit seinem Geiste die Geschöpfe füllte, segnete, gleich zur Erkenntnis aller Dinge befähigte. Das ist gemeint, gleich einem Kalbe, gleich aus dem Ersten hervorgetreten. Das Dritte hatte ein Antlitz wie ein Mensch. Die ersten Geister konnten Ur nicht gleich sehen und hatten keinen äußeren Kontakt mit ihm. Was sie sahen, war trotz Schau von Gestalt und Angesicht immer nur ein Teil. Es bedurfte einer dritten Offenbarung aus Ur selbst, zugleich einer dritten Veränderung in den Geschöpfen. Wollte Ur die Einheit, den ein Punkt waren, ohne das Persönliche der Geschöpfe aufzuheben, musste eine Brücke die Geschöpfe mit seinem Ich verbinden. Diese ist der Mittler, mitten am Stuhl und um den Stuhl. Das bezieht sich auf die dritte Wesenheit Gott. Wie verständlich nun, warum Geduld und Liebe ihren Grund in dem Gott erhalten haben und die Liebe als eingeborenen Sohn Gottes zur Erde ging. Deswegen trägt das dritte Tier ein Menschgesicht. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. In Klammer 1. Johannes 5, 20. Da erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unseres Heilandes. in Klammer Titus 3, 4. Der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaoth heißt sein Name und dein Erlöser, der Heilige in Israel, der aller Welt Gott genannt wird. In Klammer Jesaja 54, 5. Der Mittler selbst. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. In Klammer Matthäus 28, 18. Gott bahnte in Gewalt die Himmelskindschaft an. Das vierte Tier war gleich einem fliegenden Adler. Der König der Luft, des Atma, trägt die Tiefe in die Heiligkeit empor. Der Vater, die auf dem Herrn harren, kriege neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. In Klammer Jesaja 40, 31, 5. Mose 32, 11. Unter den Flügeln soll geborgen, auf ihnen getragen sein, für die vierte Urwesenheit und ihre Stärke konnte Johannes keinen besseren Ausdruck finden als den des fliegenden Adlers. Nicht ein schlummernder, sondern ein lebendiger, tätiger, den die Erdenschwere nicht berührt. Ur hat als Mittler die Materie überwunden, Tod und Hölle eingelöst und führt, was verloren war, zurück ins Reich. Wer überwindet, den hebt der Vater mit starken Flügeln hoch ins Lebenslicht. Also sind die vier Tiere heilige Symbol der Urpersönlichkeit mit dem wunderbaren Herzen, aufgeteilt in die vier Kammern. Wie nun der Allheilige sein Ich den Kindern schenkt, ist mit der Persönlichkeit der als Tiere offenbarten Wächterengel die Träger seiner Macht, Kraft, Gewalt und Stärke dargetan. Sie waren außen herum und inwendig voll Augen, ist zum reichen Überfluss eine weitere Bestätigung für Ur Immanuel. Der A und O sieht alles. Und hatten keine Ruhe Tag und Nacht. Gleich tragen immerfort das Leben, denn die hohen Nächte, die erfüllte Tage ablösen und neu werden lassen, in Klammer, da ward aus Abend und Morgen der andere Tag, sind nicht ohne Leben, wenngleich die Kinder darin schlafen. Mit den neuen Tagen erweitert sich das Leben. Die Urnächte tragen zwar ein anderes Leben in sich, wer aber glaubt, es wäre unbewusst und ohne Regsamkeit, hat sich getäuscht. In jeder Schöpfungsnacht bereitet Ur das nächste Tagewerk vollkommen vor, auch gestaltlich. Seine Regsamkeit ist ungeheuer und erdgemäß nicht zu erfassen, nur mit der Weisheit aus der Offenbarung. In Klammer 17,9. Nun, nachdem der Seher alle heiligen Zusammenhänge kennt, gleich eine Tür im Himmel aufgetan, ist's ihm möglich, an der Anbetung der vier Tiere teilzunehmen. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Dass er nur diese Worte aus der Preisung ewig unvergleichlicher Majestät und Herrschaft wiedergibt, hat darin seinen Grund, dass er im Wachsein keine Wortbegriffe findet, um das Gehörte in der Himmelssprache mitzuteilen. Schon die Stimmen, der Reichtum ihrer Darstellung ist schwer zu übertragen. So beschränkt Johannes sich auf Preis und Ehre und Dank. Die Anbetung erschüttert sogar den Himmelssaal, in Klammer Jesaja 6, 4. Denn fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Stuhle saß, und beteten an den, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Noch mehr. Und warfen ihre Kronen vor den Stuhl. Die Anbetung der Tiere wiederholend. Das wäre nicht geschehen, wäre ihnen nicht Urs Macht und Herrlichkeit besonders offenbar geworden. Denn sie, die sieben, die vier und die später erwähnten 144.000, empfingen diese Kronen schon, als jede Gruppe den heiligen Ur erkannte. Beim Bestehen der Schöpfungsfreiheitsprobe wurden sie gekrönt, womit sie in der Mitregentschaft des Liebetages beim Kampfe gegen Luzifer alle Anfechtungen überwanden. Die Kronen und die Rechtskraft sind erkämpftes Eigentum. Sie werfen ihre Krone nicht aus Missachtung vor den Allheiligen hin oder weil sie diese Kronlast nicht mehr tragen wollen, denn sie sehen den Verlauf des Schöpfungstages mit dem Sühneopfer sowie die eigenen gesteigerten Lasten. Oh nein, sie werfen sie in aller Demut hin. Es gibt keine größere Dienstbereitschaft als diese. Darum rufen sie auch aus: Herr, du bist würdig. Du allein, was uns die Kronen geben, ist dein, Preis und Ehre und Kraft. Denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Damit ist diese feierliche Anbetung vollendet. Sie ist streng genommen eine Vorausanbetung. Denn die vier- und siebenfachen Anbetungen folgen erst. Doch Ur hat sich als Majestät gezeigt, wie es dem Zeitbild zu entsprechen hatte.